Börsenradio Network AG für www.timblock.com mit CEO und Fondsinitiator Thomas Timmermann zur aktuellen Anlagestrategie. www.timblock.com mit 2M.
So, herzlich willkommen für alle Zuhörer, auch die vor dem Börsenradio Podcast Mobil mit zuhören. Börsentag in Düsseldorf, manche sagen Anlegertag. Es ist mal wieder soweit und es gibt genügend Themen zu besprechen. Thomas, ich bitte ganz kurz um deine persönliche Vorstellung.
Mein Name ist Thomas Timmermann, ich bin CEO bei Tim Invest und dort für den Tim Invest Europa Plus Fonds zuständig.
Irgendwie dreht sich momentan alles um Öl und andere schlimmen Geschichten, die dann natürlich Inflation hervorrufen. Es gibt eine neue Eskalation bei Öl über Nacht. Die saudische Ost-West-Pipeline ist nach Angriffen vorsorglich geschlossen worden. Die Leitung war besonders wichtig geworden, weil sie Öl an der Straße von Hormuz vorbei Richtung Rotes Meer bringt. Laut Reuters, die beziffern die zuletzt übertransportierte Menge auf 4 bis 5 Millionen Barrel täglich. Parallel verschärfen sich die Houthi-Offensive, das Risiko am Bab al-Mandab. Das könnte eigentlich wieder bedeuten, Montag, wenn die Börsen öffnen, der Brent geht mal wieder rauf wahrscheinlich.
Wahrscheinlich ja, und die Börsen werden dann wohl weiter im Konsolidierungsmodus sein.
Warum hat dann gestern eigentlich der DAX wieder im Plus geschlossen?
Also ist ja davor ziemlich kräftig runtergegangen und ich glaube, die sind ja die CPI-Zahlen, die Inflationszahlen gekommen in den USA, die waren ein Tick schlechter als erwartet, aber hätten auch noch viel schlechter sein können. Dadurch ist die Wall Street halt hochgedreht und den Schub haben dann die europäischen Börsen mitgenommen. Aber sie starten ja schon auf einem etwas verminderten Niveau. Wir sind jetzt beim DAX zum Beispiel an diesem Wochenende bereits schon 4% unter dem Allzeithoch, was wir noch vor kurzem gesehen haben. Also wir müssen jetzt 4% steigen, um da wieder hinzukommen. Da hat man schon so ein bisschen das Gefühl, wie stark diese letzte Konsolidierungswelle war.
Holen wir mal ein bisschen weiter aus, betrachten wir das Ganze mal von oben. Also die Midterms finden am 3. November statt. Das zeigt, wie politisch gefährlich die Tankstellenpreise inzwischen fürs Weiße Haus auch geworden sind. $6 für eine Gallone Diesel in den USA. Ist der Irankrieg wirklich der Hauptschuldige oder die hauptschuldige Ursache oder steckt inzwischen auch was anderes dahinter?
Es sind eigentlich beide geopolitische Konflikte und die haben inzwischen extreme Ähnlichkeiten, obwohl sie aus unserer Sicht ja unterschiedliche Gegner quasi sind. Aber beides zielt aufs Gleiche ab, nämlich auf den Diesel- und Ölpreis. Was inzwischen passiert ist, dass Iran natürlich erkannt hat, dass die Unterbrechung der Energieversorgung der Welt und insbesondere die Übertragung auf die amerikanischen Verbraucherpreise ein gutes Gegenmittel ist gegen die Amerikaner. Was die Ukrainer ebenfalls entdeckt haben, ist, dass die Unterbrechung der Exportwirtschaft, zum Beispiel von Diesel, der Russen, ebenfalls ein sehr gutes Mittel ist, um die Russen unter Druck zu setzen und auch um die Amerikaner wieder an den Verhandlungstisch zu bekommen. Denn Russland ist einer der größten Dieselexporteure und inzwischen ist die Knappheit nicht mehr so groß beim Öl, sondern beim weiterverarbeiteten Öl, nämlich beim Diesel. Und das trifft auch die Amerikaner, obwohl dort die Raffinerien unbeschädigt auf Hochleistung fahren, aber sie brauchen halt trotzdem noch zusätzlichen Diesel und vor allen Dingen der Dieselpreis wird ja von dem Weltmarkt bestimmt und die Nachfrage ist so groß, dass er einfach immer nur steigt und inzwischen auf Niveaus angekommen ist, die es vorher noch nie gegeben hat.
Also fasse ich mal zusammen. Also Thema Niveau, Herfahrt vom Börsenradio, wir sind ja aus Bayreuth, Düsseldorf, ich habe noch nie so teuer getankt hier, ist klar. An der Autobahn haben wir Preise entdeckt von über 3 Euro. Das ist wirklich irre. Aber habe ich das jetzt richtig verstanden? Russland ist größter Diesel-Exporteur der Welt und USA ist nicht in der Lage, den Diesel selber herzustellen? USA ist abhängig von dem Diesel von Russland und Russland ist jetzt mittlerweile unter Druck, weil Ukraine dort Bomben geschmissen hat auf diese Infrastruktur?
Also es ist halt ein großer Weltmarkt und die Preise in den USA werden nicht nur in den USA bestimmt, sondern sie orientieren sich am Welthandel. USA kann ja theoretisch auch Diesel exportieren. Und wenn die Nachfrage viel größer ist als das Angebot, steigen einfach die Preise. Und es ist nicht abzusehen, wann das aufhört, es sei denn, diese geopolitischen Konflikte werden beendet. Denn beide Parteien, Iran und Ukraine, haben jetzt gemerkt, dass das ein sehr, sehr wirksames Mittel ist. Und die Ukraine ist ja, wie wir zuletzt gesehen haben, in der Lage, Ziele 3000 Kilometer entfernt mit Drohnen zu treffen.
Also bis da, wo es kalt ist, dahinter. Ist das eine Chance für die Ukraine, wieder in Verhandlungen zu kommen mit Russland?
Ich denke schon.
Also aufgrund des Drucks der USA?
Das finde ich das Interessante daran, Peter. Ich denke schon. Ich denke, dass die Amerikaner jetzt wieder einsteigen in die Friedensverhandlungen, liegt unter anderem daran, weil sie ein Problem mit den Öl- und Dieselpreisen haben und die Ukraine inzwischen einer der Treiber davon geworden ist. Kann uns als Europäer auch nicht egal sein, weil es trifft uns ja auch. Siehe Dieselpreis an der Tankstelle hier. Man sollte hier keine Partei übernehmen, denn beide sind ja auf gegenseitigen Seiten aus unserer Sicht, ja, also Iran ist ja eher Kriegsgegner und Ukraine sind wir ja eher die Unterstützer von. Aber beide arbeiten in genau die gleiche Richtung mit den gleichen Mechanismen. Und wenn das so weitergeht, wird sich das immer mehr aufbauschen, bis es dann zu einer Lösung eventuell kommen kann. Ich weiß nicht, ob das gut oder schlecht ist. Ich hoffe natürlich für die Welt und uns alle und insbesondere auch in Europa, dass der Ukraine-Konflikt bald zu Ende ist.
Ja, das wäre wichtig. Da gibt es jetzt verschiedene Aspekte. Was mir einfällt, Trump arbeitet ja gerne mit Dekreten. Kann Trump nicht einfach sagen, das Öl bleibt in den USA, es geht runter auf, was ich, $3.15 die Gallone, so wie es vor dem Iran-Krieg war. Ihr müsst einen Preisdeckel machen. Also warum macht das Trump nicht? Also warum lässt er sich da vom Weltmarkt beeinflussen? Oder sonst alle Ideen mit irgendwelchen
Also er kann es natürlich subventionieren, aber die amerikanische Staatsverschuldung ist schon absolut am Deckel. Und die haben ja nichts getan, nach Corona als Geld auszugeben. Und die Staatsverschuldung wächst und wächst. Und seine letzte Idee war ja für jeden Voter, der, wenn die Republikaner durchkommen in den Midterms, kriegt jeder Voter $5.000.
Dann mache ich sofort mit, oder?
Kein Mensch weiß, wie das finanziert wird. Aber wenn er das tun wird, wird es natürlich schwierig. Weil warum soll eine amerikanische Gesellschaft, Ölgesellschaft, jetzt den Ölpreis in den USA senken, wenn sie gleichzeitig zu einem dreifachen Preis das Öl exportieren kann?
Nicht alles, was Trump will, könnte machen. Bleiben wir nochmal in den USA, gehen wir da auf die Fed ein. Es gibt eigentlich kaum Entwarnung. Die US-Inflation liegt jetzt im August bei 3,4%, die Kerninflation bei 2,4%. Die Preise steigen monatlich um 0,4%, Benzin alleine um 3,9%, also viele Statistiken. Also die Preise gehen nach oben. Was heißt das für die Fed und was heißt das für die Staatskasse? Ich meine, die 10-jährige US-Rendite, die kratzt bei fast 5%, wo
liegt
sie?
Die liegt im Moment bei 4,97%.
Das wäre doch mal eine Alternative zur Aktie, oder?
Das ist genau das Problem. Also normalerweise hat der Drehmarkt, der US-Anleihemarkt dort auch immer gedreht. 5% für 10 Jahre ist halt attraktiv. Warum soll ich die Unsicherheit des amerikanischen Aktienmarkts, wenn ich, der ja super gelaufen ist, wo ich super Renditen noch in meinem Portfolio habe, warum soll ich die aushalten, wenn ich 5% kriege? Und es kann ja noch weitergehen. Es können ja 5,5, es können 6% werden. Da wird es halt interessant und deswegen hat das halt auch einen Einfluss auf den amerikanischen Aktienmarkt.
Und welchen Einfluss hat das jetzt auf deine Strategie, der Meister der Absicherung? Kannst du sagen, naja, vorsichtig, Put-Optionen, Future, Short-Call, Aktienquote, Risikobudget, wie denkst du dich da durch? Was ist deine Lösung?
Ja, also wir haben ja die Absicherung immer nachgezogen. Wir sind jetzt über 2%, 2,4% ungefähr in der Absicherungszone drin. Das heißt, die Exponierung am Aktienmarkt sinkt automatisch. Wir sind jetzt nur noch knapp über 30%. Das ist gut. Und das, was wir jetzt verloren haben, sind vorwiegend, kommt aus den Prämien, die wir bezahlen für die Optionen. Die werten sich quasi ab, wenn der Markt dann wirklich runtergeht. Aber das heißt nicht, dass wir jetzt einfach still sitzen und nichts mehr zu tun haben, sondern in dieser Absicherungszone wird extrem viel gearbeitet von uns. Wir haben nach wie vor unsere Seitwärtsstrategien, die machen wir im Moment nur noch im Eurostox 50 und die haben natürlich auch so einen negativen Tenor, wenn es runtergeht. Das heißt, wir setzen da nicht auf hoch, sondern wir setzen darauf, dass die Märkte seitwärts gehen oder gar runter. Da konnten wir auch letzte Woche ganz gut punkten. Und zusätzlich haben wir eine algorithmische Futures-Strategie. Das heißt, nach ganz bestimmten Regeln kaufen und verkaufen wir Futures auf den Stoxx Europe 600, wo wir unsere Absicherung haben und versuchen so die Volatilität ein bisschen zu melken für den Fonds, zusätzliche Erträge zu erwirtschaften. Warum tun wir das in der Absicherungszone? Weil wir natürlich die Last der Prämien der Absicherungsoptionen tragen und die wollen wir natürlich refinanzieren. Wann würden wir an der Absicherung was ändern? Da müssen wir noch einen Tick weiter runter. Also
naja, die Definition ist ja, nicht. Ja gut, Absicherung kostet Geld. Ne? Also sie kostet besonders dann Geld an Performance, wenn ja, der Markt plötzlich dreht. Ne? Aber du bist ja schnell.
Ja genau, also natürlich ist die Kunst dann den Drehpunkt zu finden. Ich glaube im Moment ist es noch ein bisschen zu früh. Wir sind noch nicht mal an den 100-Tage-Linien dran. Also es fehlt im DAX zum Beispiel noch 1%, im Eurostoxx 50 1,5%. Ich glaube, das wäre auch so der erste Touching Point, wo Resistance kommen könnte. Also auch ein guter Punkt vielleicht für erste Einstiege, für Leute, die jetzt Anleger, die jetzt noch rein wollen. Danach kommen die 200-Tage-Linien. Die sind jetzt beim DAX noch 3% tiefer. Und beim Eurostoxx 4% und beim Stoxx Europe 600 um die 3%. Das ist dann die Last Line of Defense. Wir haben ja einen sehr starken Bullmarkt gehabt. Wir sind technisch noch nach oben absolut clean. Wir sind in einer normalen Konsolidierung. Kein Grund, nervös zu werden. Aber dann unter den 200-Tage-Linien, würde ich sagen, wird es langsam kritisch. Und im Worst-Case-Szenario kann das passieren.
US-Inflation gibt der Fed kaum Entwarnung. Also die muss eigentlich nächste Woche liefern, oder?
Ja, das wird eine der spannendsten Wochen in der US-Notenbankgeschichte überhaupt. Denn wir haben ja Kevin Warsh, der Working Groups gegründet hat und Reden gehalten hat, wo er immer wieder gesagt hat, ja, wir werden die Inflation bekämpfen etc., aber bisher hat er nichts getan. Er hat nur einen Schuss und das ist nächste Woche, weil in der Oktober-Sitzung sind wir ein paar Tage vor den Midterms. Da wird er nicht an den Zinsen irgendwas machen können. Und dann sind wir ja fast schon im Dezember. Das heißt, der Markt erwartet mit den jetzigen Inflationszahlen, dass er ein bisschen was tut. Jetzt haben wir aber das Problem, dass der Präsident das nicht will. Und der Präsident sieht das aus der Sicht eines Immobilien-Tycoons.
Ja, dafür hat er ja seinen Wirtschaftsminister.
Ja, genau. Dem hat er auch schon gesagt, wenn die Zinsen zu hoch sind, kauf einfach Anleihen zurück, dann gehen sie schon wieder runter. Aber seine Sicht finde ich äußerst interessant. Er sagt, die USA ist ja ein super Kreditgeber mit einer super Bonität, weil die Wirtschaft läuft ja so toll und wir sind ja so toll und ich bin so toll. Deswegen müssen die Zinsen niedrig sein. Das ist sein Verständnis. Das steckt dahinter. Und nun wird Herr Warsh in der nächsten Woche entscheiden müssen, folge ich meinem Präsidenten oder folge ich der Kapitalmarktlogik und der überhaupt Logik von Geldpolitik? Denn wir haben ja gerade letzte Woche eine Zinserhöhung bei der EZB gesehen. Keiner hat das kritisiert und Frau Lagarde hat selber in der Pressekonferenz gesagt, ja sorry, aber diese Zinserhöhung war ein No-Brainer. Wenn das ein No-Brainer war in Europa, dann würde ich sagen, ist es erst recht ein No-Brainer in den USA. Aber die Märkte sind angesichts der Meinung von dem amerikanischen Präsidenten sehr verunsichert, ob Herr Warsh das wirklich durchziehen wird. Und jetzt kommt's. Wenn er es nicht tut, dann gibt's wahrscheinlich nochmal Druck am langen Ende. Und dann kann es sein, dass wir durch die 5% gehen.
Ja, dann wird's teuer. Ich habe eine Statistik rausgelesen. Der Markt sieht inzwischen eine Wahrscheinlichkeit von mehr als 80% für einen Zinsschritt am 16. September. Aus höheren Energiepreisen wird möglicherweise wieder höhere Leitzinsen. Ja, Thomas, was heißt das jetzt für die Märkte? Wir haben eine Chance, auf der anderen Seite haben wir auch Risiken.
Fangen wir mal mit den Chancen an. Wenn diese geopolitischen Konflikte gelöst wird und einer reicht schon, dann wird es enormen Druck nach oben geben und enormes Short-Covering. Kein Mensch weiß, wann und wie das passieren wird. Aber wenn es passiert, ist klar, wir gehen jetzt runter wegen diesen Energiepreisschocks. Wenn die Energiepreisschocks weg sind, dann gehen wir wieder zurück in die alte Welt. Und die alte Welt ist, dass wir ein starkes Wachstum in den USA haben. Wir haben ein okay Wachstum in Europa. Selbst Länder wie UK sind zuletzt gewachsen. Wir haben sehr gute Unternehmensgewinne dank der KI. Das wird sich nicht ändern in den nächsten Monaten. Und diese Unternehmensgewinne dank der KI sind auch der Stabilisierungsfaktor, warum wir gerade nicht so stark fallen. Denn seriously, bei einem Ölpreis von $110 oder so, den wir zuletzt gesehen haben, müssten die Börsen viel tiefer stehen.
Thomas, ich danke dir.
Ich danke dir, Peter, für das Interview.
Das war der Podcast von Tim Invest mit Thomas Timmermann. Börsenradio Network AG. Wir machen Börse hörbar und verständlich.